Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Was machen wir heute? Wir reden über Apple. Apple wollte es Apps schon im Spätsommer schwerer machen, an die Daten der Nutzer zu kommen. Jetzt im Frühjahr soll es endlich soweit sein. Das schauen wir uns genauer an. Ein Großteil dessen, was wir täglich essen, anziehen oder benutzen, hat einen Teil seines Weges auf einem Frachtschiff zurückgelegt, steckte also in einem Container. Wenn die havarieren, im Meer landen, nah an der Küste, wird das leicht auch zur Öko-Havarie. Wir beginnen mit China. China stößt ein Viertel aller CO2-Emissionen aus weltweit. Immer wieder haben wir hier berichtet, dass das Land fleißig weiter Strom aus Kohle erzeugt. Aber zugleich hat die chinesische Führung die Devise ausgegeben, dass China bis 2060 CO2-neutral werden soll. Ist noch lange hin, aber damit ist das Land im internationalen Vergleich schon ehrgeizig unterwegs. Ist das alles nur heiße Luft? Nein, denn China geht es nicht nur um Umweltschutz, sondern auch um die Innovationen, die durch das Umsteuern entstehen können, wie zum Beispiel Elektromobilität. In der Praxis sieht das jetzt so aus, dass China wie Europa bereits Benzin, Strom, Erdgas ein zusätzliches Preisschild draufklebt, also Emissionen künstlich teurer macht. Was bringt dieser Emissionshandel und ist das genauso ehrgeizig wie das, was Europa tut? Steffen Wurzel berichtet.
Nach rund 10 Jahren der Ankündigungen, Versprechen und Testphasen geht es nun los. In China werden Unternehmen aus der Energiebranche zum Emissionshandel verpflichtet, zumindest einige. Internationale Klimaschutzexpertinnen wie Brigitte Knopf vom Berliner Klimaforschungsinstitut MCC sprechen von einem wichtigen Signal.
Wir warten sehnsüchtig seit mehreren Jahren darauf, weil es immer wieder angekündigt wird und immer dann für bald angekündigt wird. Aber nun scheint es ja nun wirklich loszugehen mit dem chinesischen Handelssystem.
Chinas CO2-Emissionshandel startet verhältnismäßig klein. Mit dabei sind zunächst nur rund 2200 Firmen, vor allem staatliche Betreiber von Kraftwerken. Sie haben vereinfacht gesagt eine gewisse Zahl an Emissionszertifikaten zur Verfügung, die einen bestimmten Ausstoß von CO2 erlauben. Blasen die Kraftwerke mehr in die Luft als erlaubt, müssen sich die Betreiber zusätzliche Zertifikate kaufen. Brauchen sie weniger, können sie überschüssige verkaufen. Das soll die Unternehmen zum Energiesparen anregen. Chinas Umweltminister Huang Renqiu wiederholte vergangene Woche beim virtuellen Davoser Weltwirtschaftsforum das Versprechen seines Landes, mehr als bisher für den Klimaschutz tun zu wollen. Wir werden uns noch mehr anstrengen, um erneuerbare Energieträger auszubauen. Wir wollen den Höhepunkt des CO2-Ausstoßes noch schneller erreichen und wir wollen eine kohlenstoffarme Industrie aufbauen. Die chinesische Staats- und Parteiführung hat sich das Ziel gesetzt, das Land bis 2060 CO2-neutral zu machen. Eine gelinde gesagt anspruchsvolle Aufgabe. Denn die Volksrepublik ist der weltweit größte Emittent von Klimagasen, Tendenz nach wie vor steigend. Chinas neuer CO2-Zertifikatehandel ist vor allem symbolisch wichtig, sagt Ma Jun, der wohl bekannteste Umweltschützer Chinas. Er leitet die nichtstaatliche Umweltschutzorganisation IPE mit Sitz in Beijing. Mit dem System will die Regierung verdeutlichen, dass China entschiedener als bisher die CO2-Emissionen reduziert, nachdem Staatschef Xi Jinping angekündigt hat, dass der Ausstoß ab spätestens 2030 zurückgeht und dass das Land bis 2060 sogar kohlenstoffneutral wird. Entscheidend bei Chinas neuem Emissionsrechtehandel ist, er funktioniert in einem entscheidenden Detail anders als in Europa. In der EU sinkt die CO2-Obergrenze mit der Zeit. Die Zertifikate werden also knapper gemacht. CO2 wird dadurch teurer. So haben die Unternehmen ein Interesse daran, den CO2-Ausstoß zu senken.
China hat das nun ganz anders aufgesetzt. Die haben nämlich sich auf die Emissionsintensität fokussiert. Das heißt, wie viel CO2 wird pro Kilowattstunde ausgestoßen.
Brigitte Knopf vom Berliner Klimaforschungsinstitut MCC.
Im chinesischen System wird die Effizienzsteigerung belohnt. Die Kraftwerke werden effizienter, stoßen weniger CO2 pro Kilowattstunde aus. Aber ob in Summe nicht mehr Kilowattstunden produziert werden und damit mehr Emissionen emittiert werden, das ist damit nicht sichergestellt.
Der Klimaexperte der Umweltschutzorganisation Greenpeace in Beijing, Li Shuo, sagt, Chinas Emissionshandelssystem sei eine Art Werkzeug im großen Werkzeugkasten. Und dieses eine Werkzeug, das habe noch Mängel. Wichtig sei nun vor allem, dass China grundsätzlich den Kohleanteil an der Stromerzeugung reduziere. Das jetzige System geht zunächst sehr großzügig um mit den Energieerzeugern. Großer Druck wird auf sie dadurch erstmal nicht aufgebaut. Es wird einige Jahre dauern, bis das verschärft wird.
China führt also den Emissionshandel ein. Vor 2 Jahren ist in der Nordsee vor der niederländischen Küste ein Superfrachter verunglückt, die MSC Zoe. Ein Riesenschiff mit mehr als 340 Containern. Die gingen alle über Bord bei der Havarie. 2 der Container enthielten auch gefährliche Chemikalien. Und dann, jetzt sind 2 Jahre ins Land gegangen. Bis heute sind einige Container nicht geborgen worden. Andere sind geborsten und der Inhalt ist an Land gespült worden. Umweltschützer sagen, es ist viel zu wenig passiert und es kann jederzeit wieder passieren. Nikolaus Golsch aus Bremen.
Darf ich das mitnehmen? Darf ich mitnehmen?
Selbst die Kleinsten helfen mit, das Treibgut einzusammeln, als im Januar vor 2 Jahren jeden Tag neue Gegenstände an den Strand von Borkum gespült werden. Erst sind es Fernseher und Bettlaken, tags drauf ist es Kinderspielzeug und immer wieder massenweise Verpackungsmaterial.
All dieses Zeugs wandert ins Meer. Und wenn man sich vorstellt, gerade Styropor war ja wohl auch ganz, ganz massiv in den Containern als Ladungssicherung mit eingepackt. So eine Styroporkugel, die lösen sich ja schnell auf, kennt ja wahrscheinlich jeder. Und das Zeug schwebt dann in der Wassersäule und wird dann möglicherweise von vielen Tieren gefressen.
Peter Andreischak von der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste, einem Zusammenschluss von Umweltschützern und Kommunalpolitikern, hat die Hubschrauberbilder des Unglücks noch gut im Kopf. Sie zeigen das ramponierte Großfrachtschiff auf See. Mehr als 340 Container sind regelrecht aus ihren Halterungen herausgebrochen. 3 davon mit Gefahrgut, unter anderem giftigen Lithium-Ionen-Batterien. Fischer sind genauso alarmiert wie die Umweltschützer, denn das Schiff hatte die küstennahe Route genommen. Bei Windstärke 8 geriet es ins Rollen, wie Ulf Kaspera erklärt, der Leiter der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung.
Wenn die Ladung zur einen Seite kippt und dann auf einmal wieder weggerissen wird, entstehen da unheimliche Kräfte an der Ladung und auch an den Containern selbst. Und das führt immer wieder zu Beschädigungen der Ladung oder sogar zu Verlusten von Containern.
Seine Behörde legte Mitte des vergangenen Jahres den Untersuchungsbericht zum Unfall der MSC Zoe vor und forderte den Bund schon damals auf zu prüfen, ob ein Verbot der küstennahen Route für Großfrachtschiffe sinnvoll sein könnte. Genau das fordert die Schutzgemeinschaft schon lange. Frachtschiffe sollten Bremerhaven, Cuxhaven und Hamburg nur noch über die Ausweichroute ansteuern dürfen. Die liegt deutlich weiter draußen auf See.
Der Vorteil wäre da draußen in der Tiefwasserzone, dass einmal die Wahrscheinlichkeit einer Havarie etwas geringer ist als küstennah für so große Schiffe und die Küste selbst möglicherweise etwas weniger von den Folgen der Havarie abbekäme.
Seitdem sei jedoch viel zu wenig passiert, sagt Peter Andreischak. Das CSU-geführte Bundesverkehrsministerium widerspricht dem jetzt energisch. Seit November 2020 schon würden ab Windstärke 5 täglich bis stündlich Warnungen herausgegeben und die Kapitäne aufgefordert, die küstennahe Route nicht mehr zu befahren.
Daran hält sich auch die Schifffahrt. Die Emsa-Daten, die wir haben, zeigen an, dass bei Sturm überhaupt keine größeren Schiffe dieses Seegebiet mehr passiert haben. Und auch in Normalwetterlagen, so will ich es mal sagen, auch dort die Schiffe diese Route mittlerweile sehr stark meiden. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Versicherungen natürlich darauf achten, dass die Kapitäne sich an diese Vorgaben halten. Und insofern ist der Erfolg da.
Enak Ferlemann ist Staatssekretär im Verkehrsministerium und verweist auf einen längeren Abstimmungsprozess mit den Behörden in den Niederlanden und in Dänemark.
Richtig festsetzen, ein Durchfahrtsverbot können wir als Nationalstaat nicht. Das kann nur die International Maritime Organization. Die Niederländer und die Deutschen bereiten es vor, diesen Antrag zu stellen. Dafür muss man nur eine Reihe von Untersuchungen gemacht haben, die derzeit laufen, sodass wir dann diesen Antrag bei der IMO stellen können.
Darüber hinaus will Ferlemann prüfen lassen, ob die Vorschriften für die Ladungssicherheit verschärft werden müssten. Die Sicherheit der norddeutschen Küsten, die sei aber durch die entsprechenden Warnungen jetzt sichergestellt. Peter Andreischak von der Schutzgemeinschaft Nordseeküste reicht das nicht. Probleme, die gebe es nach wie vor.
Das ist natürlich aus Sicht der Schutzgemeinschaft vollkommener Blödsinn. Es ist einfach nur ein Problem weniger.
Die Schiffe würden immer größer und damit bei Sturm auch automatisch instabiler. Er fordert deswegen ein generelles Umdenken hin zu kleineren Schiffen und er fordert ein Einlaufverbot für sogenannte Substandardschiffe in deutsche Häfen. Schiffe also, die oft unter Billigflaggen unterwegs sind und in Sachen Wartung und Ausstattung nicht den geltenden Standards entsprechen.
2 Jahre nach dem Riesenfrachterunglück vor der niederländischen Küste waren das Diskussionen darüber, was sich an der Sicherheit inzwischen getan hat. Jetzt kommen wir zu Apple. Apple inszeniert sich gerade als Schützer von Kundendaten und ja, auch zum Teil zu Recht, denn Apple-Nutzer können jetzt schon, wenn sie aktiv werden, verhindern, dass sie getrackt werden. Mit dem neuen Betriebssystem, das jetzt in diesem Frühjahr endlich rauskommen wird, sollen sie noch mehr Kontrolle über ihre eigenen Daten bekommen. Apple hat sich deshalb schon mit Facebook angelegt, denn Konzerne wie Facebook, die brauchen die Daten, um Nutzern gezielt Werbung aufs Handy schicken zu können. Als iPhone-Kunde werde ich dann demnächst angeblich per Knopfdruck die Dauerüberwachung der Apps und Programme einfach ausschalten können. Fragen wir mal, was das bringt. Stefan Römermann, im Kern geht's ja bei den Änderungen offenbar um den Zugriff auf die sogenannten, also auf die Werbe-ID von iPhones und auch iPads. Was ist das und warum spielen die beim Datenschutz eine so große Rolle?
Ja, die Werbe-ID ist so ein bisschen so etwas wie die Autonummer fürs iPhone. Also eine eindeutige Nummer für jedes einzelne Gerät und damit lassen sich Daten zusammenführen, die in ganz unterschiedlichen Apps gesammelt worden sind. Also beispielsweise in, sage ich jetzt mal, einer Fitness-App, in der Facebook oder irgendein anderer Werbeanbieter einfach nur eine Werbeanzeige geschaltet hat, mit Daten beispielsweise eben aus der Facebook-App oder auch mit anderen Apps und Online-Diensten. Damit wird es dann tatsächlich auch möglich, extrem genaue und detaillierte Interessen und Nutzerprofile zu erstellen. Und zukünftig muss da jede App extra um Erlaubnis fragen, ob sie auf diese Daten zugreifen darf, auf diese Werbe-ID und ob der Nutzer wirklich damit einverstanden ist, ob da dieses Tracking stattfindet. Vorher war das sehr versteckt in irgendwelchen Untermenüs. Zukünftig muss der App also fragen, ob er mich verfolgen darf und im Hintergrund diese Daten zusammenführen kann. Da werden viele Nutzer sicher ablehnen und genau davor haben Werbefirmen Angst, gerade auch Facebook, denn der Konzern verdient ja tatsächlich einen Großteil seines Geldes mit Werbung.
Aber das hört sich ja dann tatsächlich an, als würde der Datenschutz wirklich deutlich besser werden für Apple-Nutzer. Ist das richtig?
Ja, das kann man schon so sagen. Zumal Apple eben auch sagt, wenn der Nutzer jetzt an dieser Stelle Nein sagt zum Tracking, dann muss das auch okay sein. Jede App muss auch funktionieren ohne dieses Verfolgen der Nutzer, denn sonst fliegt diese App aus dem Apple App Store heraus. Und das ist tatsächlich ziemlich starker Tobak, denn viele Nutzer wollen tatsächlich nicht, dass massenhaft ihre Daten gesammelt werden. Deswegen sind ja auch beispielsweise auf vielen Webseiten diese Zustimmungsfenster so manipulativ aufgebaut, mit denen man dann erlauben soll, dass die Webseite Cookies setzen darf und Nutzerdaten per Tracking sammeln darf. Dort sollen dann die Nutzer quasi versehentlich der Datensammlung zustimmen und viele Nachrichtenseiten, die fragen inzwischen ja auch überhaupt nicht mehr, ob ich mit der Datensammlung einverstanden bin, sondern die bieten nur noch irgendwelche Pur-Abos an. Das heißt, ich soll dafür bezahlen, wenn ich nicht möchte, dass ich ausspioniert werde. Sonst kann ich die Seite nicht nutzen, so ein bisschen nach dem Motto friss Vogel oder stirb. Und genau solche Methoden will Apple jetzt offenbar verhindern.
Aber wenn Facebook und die anderen die Daten doch so dringend brauchen, gibt es für sie dann irgendeinen Weg, das Ganze doch noch zu umgehen?
Naja, da gibt es schon ein paar Möglichkeiten. Bei vielen Apps muss ich mich ja beispielsweise mit meiner E-Mail-Adresse registrieren. Da geht es dann vergleichsweise leicht, Sachen zu verknüpfen. Aber wenn ich die Adresse nicht habe und auch keine Werbe-ID, ist das Zusammenführen schon deutlich schwieriger. Da gibt es dann schon noch Möglichkeiten, dieses sogenannte Fingerprinting, Fingerabdrücke, von denen hat man vielleicht schon mal gehört. Da werden dann halt unterschiedliche Daten zusammengeführt. Die Frage, welches Betriebssystem benutze ich, was für einen Gerätetyp habe ich genau, welchen Mobilfunkanbieter. Sowas wird dann zusammengerechnet und dann gibt das zusammen schon, diese Kombination gibt es relativ selten und daraus kann man dann doch wieder irgendwelche Sachen zusammenzuführen. Aber das ist eben deutlich komplizierter und Apple sagt, auch das ist wieder nicht in Ordnung, auf diese Weise Daten zu verknüpfen, wenn der Nutzer vorher dem Tracking explizit widersprochen hat. Und Anbieter, die das machen, müssen eben auch damit rechnen, dass ihre Apps wieder aus dem App Store fliegen.
Jetzt kann man das ja als Sieg des Datenschutzes feiern, dass Apple so vorgeht. Ist man dann im Apple-Kosmos unterm Strich irgendwie mehr Herr seiner Daten oder hat die Daten einfach nur ein anderer, nämlich Apple?
Naja, das könnte man schon meinen, aber tatsächlich versucht Apple gar nicht so sehr, diese Daten abzugreifen. Aber das müssen sie auch gar nicht, denn Werbung spielt für das Geschäftsmodell von Apple tatsächlich kaum eine Rolle. Der Konzern verdient sein Geld im Wesentlichen mit dem Verkauf von Geräten auf der einen Seite und auf der anderen Seite nimmt Apple relativ hohe Provisionen bei allen Verkäufen, die in den App-Stores laufen, bei Musik über iTunes und bei irgendwelchen Abos, die ich abschließe auf meinem iPhone. Deshalb kann sich der Konzern da tatsächlich zu Recht als vergleichsweise datenschutzfreundlich profilieren. Auf der anderen Seite macht er allerdings Verbrauchern an anderen Stellen das Leben schwer, aber da sprechen wir vielleicht ein anderes Mal drüber.
Das tun wir. Stefan Römermann dazu, danke. Zugfahren, Auto stehen lassen, gut fürs Klima, gut für die Umwelt. An sich ja, würden viele unterschreiben, aber in Großbritannien tut sich da jetzt ein gar nicht so kleiner Konflikt auf. Überall an der Strecke ein Konflikt zwischen Umweltschutz und Umweltschutz. Für den Hochgeschwindigkeitszug HS2, der von London aus bis weit in die Midlands fahren soll, müssen nämlich Bäume gefällt werden, müssen Schneisen geschlagen werden, müssen natürliche Landschaften zerstört werden. Am Startpunkt der Strecke in London haben sich Ökoaktivisten jetzt sogar eingegraben. Udo Schmidt über diesen Konflikt.
Blue Sanders und Large Maxey, die 18 und der 48-Jährige, sind als Teil einer kleinen Kampfgruppe in einem geheimen Tunnelreich buchstäblich untergetaucht. Kurz vorher hatten sie ihr Tunnelsystem noch einem BBC-Reporter gezeigt.
This is the downshaft and then it goes off in all sorts of directions. It's over 100 feet long.
Wochenlang haben sie an dem Tunnelsystem von 100 Fuß Länge, etwa 30 Meter, gearbeitet. Jeden Tag seien sie einen Meter vorangekommen, erzählt Blue. Nun erstrecken sich die beiden Tunnelröhren in etwa 5 Meter Tiefe unter dem Gelände des Bahnhofs Euston. Die Umweltschützer, denen es vor allem um die Bäume im Euston Park geht, haben den Tunnelröhren Namen gegeben. Sie kriechen jetzt durch Crystal und Kelvin in fast vollständiger Dunkelheit.
It's become our home. We'll see during the eviction how long it remains our home. We're hoping it'll last a good few weeks.
Es ist jetzt wohl für ein paar Wochen unser Zuhause, sagt Large Maxey. Crystal und Kelvin mit der Tunnelröhre auf Du und Du. Das muss wohl auch sein bei einer Höhe der Röhren von weniger als einem Meter und nicht ganz vertrauenerweckenden Holzstreben als Absicherung. Ein Tunnelexperte ist skeptisch.
Ich sehe auf die Abstützung und erkenne, dass es nicht professionell gemacht ist. Es ist von fleißigen Protestlern gebaut, aber sie riskieren ihr Leben und das derer, die sie da rausholen wollen.
Wochenlang könnten sie dort unten ausharren, drohen die Aktivisten. Kein Fall für Klaustrophobiker. Man muss schon sehr mit sich im Reinen sein, wenn man hier unten aushält, um den Bäumen oben eine Zukunft zu ermöglichen. Um die Zukunft geht es auch beim High-Speed-2-Projekt. Der rasende Zug soll von London aus, Startpunkt die Station im jetzigen Euston Park, nach Birmingham brettern, von dort weiter nach Leeds und Manchester, später auch bis Glasgow. Um die 100 Milliarden Pfund, schreibt die Financial Times, sind derzeit für den Bau der Strecke veranschlagt, die die Menschen vom Auto und Flugzeug in die Bahn locken soll und die daher als Klimaprojekt gilt. 14 Mal am Tag soll der Zug fahren, mit 1100 Sitzplätzen auf 400 Metern Länge, bis zu 250 Meilen in der Stunde schnell, 400 Stundenkilometer. Gareth Thomas ist Eisenbahningenieur.
And yet these protesters are here.
Die Umweltschützer bekämpfen ein Bahnprojekt, das mehr für den Klimaschutz bedeutet als die meisten anderen Projekte. Das ist doch frustrierend.
Für die Aktivisten sind die Bäume wichtiger. Das Projekt Highspeed 2 lehnen sie ab. Sie fürchten auch, dass an der schnurgeraden Schnellstrecke noch viel mehr Bäume weichen müssen und Wälder zerstört werden.
Wir wollen uns nicht quälen damit. Wir wollen das Projekt zumindest verzögern, am besten stoppen.
Ein Zeltcamp, das den Bau der Widerstandstunnel bisher bemäntelt hatte, wurde inzwischen von der Polizei geräumt. An die Tunnel traut sich derzeit niemand heran.
Das waren Umweltschützer in London, die kämpfen gegen den Hochgeschwindigkeitszug. HS2, der soll dem Klimaschutz dienen, aber sie wollen Bäume retten.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer einen günstigen Strom- oder Gasanbieter sucht, der hat zahlreiche Vergleichsportale im Internet zur Auswahl. Diese Rechner listen die aktuellen Preise und Konditionen auf. Doch nach welchen Kriterien arbeiten sie und vor allem, können Kunden diesen Ergebnissen denn wirklich uneingeschränkt vertrauen? Die Stiftung Warentest hat vor allem nachgerechnet. Dieter Nürnberger mit den Einzelheiten.
Vergleichsportale im Internet sind einfach zu bedienen. Es muss lediglich die eigene Postleitzahl und der bisherige Jahresverbrauch an Strom oder Gas eingegeben werden. Und schon gibt es erste Ergebnisse. Und da seit der Liberalisierung der Energiemärkte die Anbieter um Neukunden regelrecht buhlen, ist eine solche Übersicht durchaus hilfreich, besonders weil sich die Preise fast täglich ändern können und die Anbieter mit Wechselprämien oder anderen Bonusprogrammen werben, so Marion Weitemeier von der Stiftung Warentest.
Die Ergebnisliste, die Kunden sehen, ist bereits vorgefiltert. Das müssen die Kunden wissen. Zum Beispiel, dass die Boni bereits vom Endpreis abgezogen sind. Und nach diesem Preis, das ist dann ein reduzierter, günstigerer Preis, ist auch die Ergebnisliste sortiert. Das heißt, Anbieter mit hohem Boni tauchen eher auf den oberen Plätzen auf und alle anderen weiter unten.
Wissen sollten Verbraucher ebenfalls, dass sich die Vergleichsportale über Vermittlungsprovisionen finanzieren. Die Strom- und Gasanbieter zahlen also dafür, wenn Verträge über das Portal zustande kommen. Durch vorab festgelegte Filtereinstellungen können die Portale die Suchergebnisse durchaus steuern, so die Einschätzung der Stiftung Warentest. Doch auch die Kunden können Filter voreinstellen. Sie sollten davon auch Gebrauch machen, um von vornherein für sie ungünstige Vertragskonditionen zu vermeiden.
Dazu gehört eine Kündigungsfrist von höchstens 6 Wochen. Pakettarife müssen ausgeschlossen werden. Der Kunde bezahlt dort eine fixe Strommenge, ganz gleich, was er verbraucht. Die Preisgarantie muss mindestens so lang sein wie die Erstvertragslaufzeit, also mindestens 12 Monate oder auch länger. Und die Vertragslaufzeit, da sagen wir auch nicht länger als 12 Monate.
Marktführer sind die beiden Vergleichsportale Check24 und Verivox. Laut Warentestanalyse haben sie sogar recht viele kundenunfreundliche Tarifkonditionen bereits herausgefiltert. Dennoch sollten für eine bessere Marktübersicht mehrere Portale genutzt werden, sagt Marion Weitemeier. Die Portale Finanztipp und Stromauskunft sperren beispielsweise jene Anbieter, die in der Vergangenheit durch viele Kundenbeschwerden oder auch Rechtsverstöße negativ aufgefallen sind. Kritik gab es unter anderem auch an Marktführer Check24. Hier steht beispielsweise über der Auflistung der Anbieter noch ein kleiner Kasten, die sogenannte Nullplatzierung.
Das sind nicht unbedingt die günstigsten, sondern es ist eine Anzeige oder auch eine Empfehlung vom Portal. Und darunter findet sich erst der Platz 1, also überhaupt die ganze Auflistung der anderen Tarife.
Fazit: Kunden sollten bei den Listen der Vergleichsportale genau hinschauen, besonders bei der Ausweisung von Prämien oder Boni, so Marion Weitemeier.
Wenn man ein Vergleichsportal nutzt, dort einen Tarif sich raussucht, einen mit einem hohen Bonus, dieser Tarif wird automatisch durch den Wegfall der Boni im zweiten Jahr deutlich teurer, auch ohne Preiserhöhung. Wir haben Tarife gefunden, die im zweiten Jahr rund 40% teurer werden, nur dadurch, dass die Boni wegfallen. Wenn man dann nicht wechselt, ist man höchstwahrscheinlich in einem sehr teuren Tarif. Und das muss man wissen, wenn man diese Portale nutzt. Also wer dort einen Tarif abschließt, der muss auch die Disziplin haben, sich dann im Folgejahr wieder zu bewegen.
Sprich, rechtzeitig zu kündigen, um sich dann erneut einen günstigen Anbieter zu suchen.
Das war der Verbrauchertipp für heute. AstraZeneca will jetzt doch mehr Impfstoff an die EU liefern. BioNTech sagt der EU auch, wir können euch wahrscheinlich eine ganze Stange mehr Impfdosen geben. Das alles wird einfließen in den Impfgipfel heute. Wo stehen wir und was hat jetzt Priorität? Das sind Fragen, die auch mein Kollege Dirk Oliver Heckmann im Gepäck hat für die Sendung Informationen am Mittag. Jetzt gleich nach den Nachrichten. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.